Ich möchte die Diskussion, anders als ich es im Gesprächsleitfaden vorab Ihnen nahegelegt habe, irgendwie direkt den Impuls von Andrea Jürges aufgreifen, die Frage nach dem Widerstand, weil das war ja etwas von den Sachen, wo wir gesagt haben, sie verlangsamen oder behindern, Wohnungsbaupotenziale zu nutzen, das wir noch nicht besprochen hatten oder nicht bei dir aufgetaucht ist, die Frage, wie geht man damit um, dass durch Widerstand in der Bevölkerung Bauprojekte verhindert oder verlangsamt werden, und zwar bedeutend verlangsamt werden. Da möchte ich einfach fragen, was Sie für Erfahrungen in Ihren Kommunen haben. Frau Matter, wollen Sie anfangen? Ich glaube, einfach reinsprechen.
Einfach reinsprechen, okay. Ja, das stimmt. Also ja, alle, die sozusagen schon wohnen, haben ja tatsächlich nichts davon. Warum sollen die dafür sein? Und ich glaube auch, dass sozusagen der Nutzen, der Mehrwert nicht dargestellt wird. Der Mehrwert ist, ich werde in meiner Umgebung, es gibt Veränderungen, was immer sozusagen für Ängste und Bedenken sorgt. Und what's in for me? Das ist die heutige, die klassische Frage. Was habe ich davon? Und warum soll ich mich irgendwo engagieren? Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unfair, dass natürlich die Alteingesessenen eine sehr viel größere Stimme haben, weil die einfach auch schon da sind und sich auch schon aktiv dagegen wehren können, gegen die, die ja noch kommen wollen und zum Teil ja auch sollen, weil das zum Teil natürlich auch aktive Politik der verschiedenen Kommunen ist, sozusagen neue Menschen anzusiedeln, neue Arbeitskräfte, die wir alle irgendwie dringend suchen und brauchen, die haben ja noch keine Stimme, weil die sind noch nicht da. Und das ist für mich schon ein Thema, aber ich glaube, es ist möglich, durch gute Öffentlichkeitsarbeit, durch andere Arten von Bürgerbeteiligung, dafür zu werben, für die verschiedenen Aktionen, die durchaus ja auch ihre Berechtigung haben und eben einen Nutzen für die Kommune insgesamt darstellen sollten. Ja.
Gute Kommunikation. Gibt es noch mögliche Tricks oder hilfreiche Methoden, um mit diesem Problem umzugehen?
Also ich glaube, dass es nicht nur auf das Wohnen beschränkt ist, sondern dass wir in der Gesellschaft leben, die allgemein gerade jegliche Form von Veränderung irgendwie ablehnt und unglaublich große Bedenken hat. Und trotzdem gibt es da schon auch Unterschiede. Also wenn wir unsere Arbeit anschauen, dann merkt man, dass Gebiete, in denen die Dichte geringer ist und die Mischung geringer ist, die Widerstände gegen Veränderungen größer sind als in Gebieten, die schon eine bestehende Dichte oder Mischung haben. Das ist tatsächlich eine, finde ich, sehr beeindruckende Erfahrung, dass die Abwehrkräfte eben von Menschen, die gewohnt sind, Abstand zu anderen zu haben, indem sie Abstand zur Grundstücksgrenze haben und zum Nachbarn irgendwelche Zäune aufbauen konnten, dass dort die Widerstände sehr viel größer sind. Und trotzdem glaube ich, gibt es keine Alternative dazu, als dass eine Politik entsprechend Entscheidungen trifft. Und es gibt keine Alternative dazu, sich diesen Widerstand zu stellen, zu erklären, warum es richtig und wichtig ist, trotzdem Veränderungen vorzunehmen und wahrscheinlich so ein bisschen hinzuhören, wo sind Punkte, die vielleicht relevanter sind und wo sind Punkte, die eher so einen gefühlten Veränderungsunwillen haben. Und ich glaube, dass man dann schon auch in Veränderungen kommen kann, aber ein Geheimrezept oder eine, was weiß ich, gibt es sicher nicht, sondern das ist in jedem Fall auch anders. Mal sind es Orchideen, die als Widerstand herangezogen werden oder Luftverwirbelungen oder Ängste vor Menschen, die anderer Herkunft sind. Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man rausfinden und dann eben entsprechend reagieren und, glaube ich, auch sehr offen und klar kommunizieren.
Ihre Erfahrung bestätigt das, dass der Wohlstand zu höheren Widerständen führt? So würde ich es verkürzt formulieren.
Ja, das habe ich mich ausgeschaltet, bevor ich mich angeschaltet habe.
Das war nur das Mikrofon. Reihenfolge.
Ja, grundsätzlich kann ich diesen Schluss bestätigen. Jetzt mache ich was, was ich mir eigentlich geschworen habe, dass ich es heute nicht tue. Aber ich glaube, es ist tatsächlich notwendig, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht davon ausgehen, dass Planung gesellschaftlich und politisch entkoppelt ist. Wir flüchten uns dann häufig da rein, in diesen Ausweg, der dann aber wieder zum Scheitern führt am Ende des Tages. Und deswegen mache ich jetzt was. Ich zitiere einen Oberbürgermeisterwahlkampf, den ich gerade verloren habe. Ich habe mir geschworen, das machst du nicht, aber es ist notwendig, glaube ich tatsächlich, weil in diesem Wahlkampf ist jemand auf mich zugekommen, der tatsächlich gesellschaftlich sehr einflussreich in Darmstadt ist hat zu mir gesagt, wenn du gewählt werden willst, dann musst du gegen etwas sein und nicht für etwas. Und da hat sich natürlich der ganze Stadtentwickler in mir aufgebäumt, ja, ist etwas, was komplett entgegen meiner Persönlichkeit und allen meinen Überzeugungen läuft. Aber in diesem Satz, wenn man ihn hinterfragt, steckt ziemlich viel, leider Gottes, im Moment gesellschaftliche Realität, mit der wir umgehen müssen. Und dann müssen wir uns fragen nach dem Dagegen, Dazwischen. Das waren eben die zwei Kernbegriffe. Und ich befürchte wirklich, wenn wir gute Planung machen wollen, wenn wir Quartiere entwickeln wollen, dann müssen wir vermutlich beginnen, durchaus die erste Fragestellung zu drehen und nicht mehr zu fragen, wie sieht ein gutes Quartier aus für die Menschen, die noch nicht hier wohnen? Das ist ja eigentlich die Kernaufgabe unserer Zunft. Sondern wir müssen uns zunächst fragen, welchen Mehrwert hat die Quartiersentwicklung für die Neighborhood, für die Nachbarn, für die, die schon da sind. Ich finde das nicht nur positiv, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es sogar relativ bitter. Aber ich glaube tatsächlich, damit müssen wir uns mehr auseinandersetzen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und daraus ergibt sich die Frage nach dem Dazwischen. Weil in dem Dazwischen entwickeln wir den Mehrwert für die Nachbarschaft. Und das ist leider Gottes, und ich glaube, gerade wenn wir jetzt mal von den Großstädten weggehen, das ist eine Kernfrage, insbesondere in den kleineren und mittleren Städten in der Region, im großen Frankfurter Bogen. Und dann sind wir wieder bei den Maintals dieser Welt, was ja nebenbei bemerkt nicht ganz klein ist. Aber tatsächlich, wir müssen Lösungen finden und auch Gedankenmodelle, dass die Bürgermeisterin, der Bürgermeister einer mittleren Gemeinde in der ersten Wahlperiode es wagen kann, ein Projekt anzufassen. Weil das ist objektiv im Moment ein Himmelfahrtskommando. Wer gerade gewählt worden ist und sagt, ich bringe ein Baugebiet auf den Weg, der oder die kann im Grunde gleich für die zweite Wahlperiode zurückziehen und sagen, okay, das war's dann. Das muss man in der Härte tatsächlich auch mal ansprechen.
Gegen das Dagegen würde ich jetzt mal formulieren und das vielleicht mit in die Diskussion nehmen. Ein Punkt, an dem sich ja auch Widerstand artikuliert, ist die Frage des Abreißens, die Frage, wie gehen wir mit dem Bestand um. Es gibt ja auf der einen Seite die immer wiederholte Antwort auf die Probleme des Wohnungsbauens mit dem Bauen, Bauen, Bauen. Doch dieses vermeintliche Allheilmittel hat ja Risse bekommen. Zuletzt wurde es öffentlich sehr auf breiter Ebene kommuniziert in der Zeit, wo eine Analyse gezeigt hat, dass das Bauen allein die Märkte vor allem im Bereich des kostengünstigen Wohnraums nicht entlastet oder viel zu wenig entlastet. Und die Impulse haben es ja auch nahegelegt, dass wir einen sehr viel breiteren Ansatz brauchen, dass es ein Allheilmittel nicht gibt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber die Frage ist dennoch, welche Rolle kann der Bestand tatsächlich spielen? Wie können wir ihn realistisch einschätzen? Auch der Bestand von Nicht-Wohnungsbauten. Eine Studie der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Wohnen hat ja gezeigt, dass die Klima- und Wohnbauziele nur dann zu erreichen sind, wenn wir auch den Nicht-Wohnungsbestand mit einbeziehen. Aufstockung, Erschließung des Bestehenden und Umbau des Bestandes. Wie ist die Erfahrung in Offenbach mit Umgang mit Bestand und dem Potenzial im Bestand?
Also zum Umbau muss ich ehrlich sagen, von Gewerbeimmobilien in Wohnraum kann ich jetzt nichts zu beitragen. Aber was wir im Moment sehr intensiv angucken, ist unseren Bestand an Wohnungsgebäuden, insbesondere in den entwickelten aus den 60er, 70er Jahren, wo wir über Nachverdichtung, über Aufstockung, über die Potenziale, über energetische Sanierung im Moment sehr intensiv nachdenken und auch dort gerade sozusagen, um die Nachbarschaft auch mitzunehmen und auch die Gebiete, die damals sehr monostrukturell entwickelt worden sind, einfach Mehrwerte zu schaffen, genau Begegnungsorte, Orte zu schaffen, die wieder Aufenthaltsqualität bekommen, die wirklich wieder vielleicht dann doch eine Bäckereifiliale bekommen, obwohl das im Moment sehr, sehr schwierig ist. Aber genau diese Fragen beschäftigen uns im Moment sehr. Und wir sind gerade im Austausch auch mit anderen Wohnungsbaugesellschaften, die da in diesem Gebiet auch sozusagen großen Wohnungsbestand haben, die genau die gleiche Frage umtreibt. Also ich glaube, dort kommt nochmal Bewegung rein. Das sind jetzt zugegeben Wohnungsbauprojekte, aber wir müssen uns sozusagen alle Bestände anschauen und gerade in Kombination mit der energetischen Sanierung, ja, können wir, glaube ich, hier nochmal das ein oder andere deutlich verbessern, was Wohnumfeldqualitäten insgesamt angeht.
Was muss denn passieren, damit man diesen Bestand besser aktivieren kann? Also wir müssen es anschauen, vom Anschauen allein geht es ja nicht.
Ja. Also man muss sich die Bestände anschauen, man muss sich überlegen, was kann ich damit, was will ich damit und dann eine Idee entwickeln. Also es gibt viele sozusagen Teilgebiete, viele Teilquartiere, wo man eigentlich hingeht, durchgeht, mit den Bewohnern spricht und dann schon merkt, was da fehlt. Ja.
Du hattest es angesprochen in deinem Vortrag, dass die Normen und die Erwartungen, die Ansprüche zu hoch sind. Beispiele aus anderen Ländern haben gezeigt, dass es anders geht. Im Bestand ist das auch eine Hürde?
Die Erfahrung lehrt, dass wir eigentlich anfangen müssen bei der Aufgabenstellung, sozusagen zu hinterfragen, also bei Ihnen anzuknüpfen, sozusagen. Und das müsste dann auch belohnt werden. Also sozusagen, wir haben eine bestimmte Anforderung, zum Beispiel eine neue Schule, und dann muss eine neue Schule gebaut werden. Ein Grundstück gesucht und wird gebaut. Aber man denkt nicht darüber nach, ob man nicht andere Systeme ändern muss, dass sie anpassungsfähig sind. Also sozusagen, vor 6 Wochen hatten wir ein Symposium in München. Und Herr Hausladen hat erzählt, dass er aufgefordert worden sei, für 2 Schule so eine robuste und einfache Gebäudetechnik zu entwickeln. Die Gemeinde hat dann irgendwie, eine Umlandgemeinde von München, hat dann festgestellt, dass sie jetzt doch nicht das Geld für 2 Schulen hat. Und ich war wirklich sauer und habe dann gesagt, warum gelingt es uns nicht, Modelle zu entwickeln, die sagen, dann bauen wir halt eine Schule, die gut ist. Und sozusagen, es gibt einen Vormittags- und Nachmittagsunterricht, entweder alternierend oder sonst was. Man muss aber in anderen Systemen dann mal was machen. Und jetzt aus engere Bauen zurückzukommen, ich glaube, die eigentliche Aufgabenstellung muss man neu hinterfragen. Und erstmal einen Auftrag zu geben, kann man nicht die Bestände nutzen? Und wenn es gelingt, gute Ideen zu entwickeln, sozusagen damit was anzufangen, muss das fast besser honoriert werden als ein klassischer Planungsauftrag, sozusagen, der auf der grünen Wiese was Neues vorsieht. Das wäre für mich sozusagen ein Ansatz. Also das ist aber eine Frage der Mentalität. Also ja. in den Berufsprofessionen, die ihre eingeübten Honorarordnungen und sonst was hat, aber auch in der Politik.
Es gibt auch, also war vor kurzem in der FAZ der Bericht, dass die Milieuschutzsatzung möglicherweise auch ein Hindernis ist. Aber vielleicht in Darmstadt, wir haben ja die Bilder
jede
gesehen.
Jede Satzung wird irgendwann zum Hindernis, ja. Weil sie sozusagen auf eine bestimmte Art exekutiert wird und immer mehr verrechtlicht wird. Und sozusagen man merkt ein Problem, das ist leider, ich glaube, immanent deutsch, sozusagen, das muss allgemeingültig sein. Man merkt ein Problem und addiert irgendwas, was dieses Problem löst. Und nach einer Weile stellt man fest, dass ein neues Problem hinzugekommen ist oder mehrere. Und setzt nochmal was drauf. Das wird unendlich kompliziert, immer mit diesem Rechtsattribut, es muss rechtsfähig sein, rechtssicher vor den Gerichten Bestand halten. Und irgendwann wird es absurd. Und wir haben nicht die Kraft, sozusagen das nochmal auf Null zu stellen, zu sagen, was wollen wir eigentlich? Also es gibt ja ein Kernelement der Milieuschutzsatzung, das ich auch gut finde, aber sozusagen, wie es dann exekutiert wird, und dann gibt es noch extreme Unterschiede, wie die eine Kommune oder das eine Planungsamt das auslegt, gerade in Berlin, wie sei es Einheitsgemeinde, dann wird es absurd.
Ist das Ihre Erfahrung auch in
Ich möchte mich dem aus vollem Herzen wirklich anschließen und tatsächlich auch eine Lehre daraus ableiten, weil wir haben tatsächlich in Phasen jeweils, verfolgen wir immer die eine Lösung. Und selbst wenn wir das differenzierter sehen, entsteht das öffentliche Bild, dass diese eine Lösung tatsächlich geeignet ist, die Stadt insgesamt besser zu machen, respektive unsere Probleme aufzuheben, was zum Beispiel Nachfrage nach Wohnraum etc. angeht. Und da ist es so in Darmstadt, also wir haben auch eine hochspannende Diskussion über Milieuschutzsatzung. Wir haben keine nebenbei bemerkt, schon hinter uns gebracht, wo man dann merkt, das generiert sich dann zum Allheilmittel, die tatsächlich vermeintlich dann auch geeignet ist, die Eckkneipe, weil das klingt ja irgendwie nach Milieu und dergleichen, mitzuretten. Aber ich will eigentlich auf einen ganz anderen Punkt hinaus, gar nicht so sehr auf dieses Thema Milieuschutzsatzung, sondern auf die Fragestellung, wie sieht es denn in so einem großstädtischen Umfeld tatsächlich aus? Und da ist es eben so, dass am Ende des Tages in der Stadt wie Darmstadt alles mit allem in Konkurrenz steht. Und es natürlich so ist, dass punktuell in bestimmten Quartieren Umnutzungen, Konversionen, Nutzungsverdichtungen ein Thema sind und verfolgt werden müssen auch. Ja, das ist aber tatsächlich, wenn ich es zu konsequent zum Paradigma erhebe, ich die Stadt als Ganzes in Ungleichgewicht bringe. Und das haben wir in einigen Quartieren auch schon erlebt, weil die Stadt ist ein Organismus und ich muss auch auf die Zurverfügungstellung von gewerblichen Möglichkeiten, von Bildung und so weiter in der Summe schauen. Und da war mir die Diskussion in der Vergangenheit häufig zu sehr fokussiert auf die Frage, wie kriege ich die schnelle Umnutzung, insbesondere von gewerblichen Flächen, in Wohnen hin? Und wundere mich dann hinterher, wenn mir gewerbliche Flächen fehlen. Und das sind immer Pendelausschläge, denen wir mit Jahresverzögerungen, so ungefähr einem Jahrzehntverzögerung, ständig hinterherlaufen, anstatt tatsächlich mal ganzheitlich zu denken.
Sie haben gesagt, wir haben die Milieuschutzsatzung hinter uns gebracht. Was heißt das? Es gab welche und die sind wieder außer Kraft gesetzt?
Ja, wir prüfen natürlich permanent noch, ist ja klar. Nein,
aber die Frage ist ja sozusagen, was schafft man vielleicht auch mal auf kommunaler Ebene? Also es wurde vorhin gesagt, wir haben einfach zu viel von diesem ganzen Rucksack an Normen. Und die Frage ist, man kann natürlich immer auf die schimpfen, die nicht auf dem Podium sitzen. Das ist sehr einfach. Aber die Frage ist, macht die Kommune auch mal etwas, dass sie sagt, wir reduzieren die Ansprüche, die Normen, die...
Also Entschuldigung, Verwaltung verwaltet. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erwarten kann. Also nein, wenn wir darauf warten, dass Verwaltung sich selber sozusagen reduziert oder bestimmte Normen nicht zur Anwendung bringt, ich glaube, das ist zu viel verlangt. Gerne sozusagen korrigieren, aber ich glaube, wir müssen, so schön wie es wäre, sozusagen hier jetzt eine kleine Revolution anzuzetteln und Verwaltungsreform zu fordern, wäre auch aus meiner Sicht dringend erforderlich, aber nicht durch die Verwaltung selber.
Aber durch die Politik, die ja in gewisser Weise auch hier auf dem Podium sitzt.
Also ich fühle mich nicht als Politiker, aber als Verwaltung fühle ich mich natürlich sehr angesprochen. Und ich glaube schon, dass eine Verwaltung da einen ganz, ganz erheblichen Anteil auch haben kann. Und der Vorwurf an uns geht eher, dass wir sehr, sehr intensiv und viel zu intensiv Einfluss nehmen auf das, was die Privaten eigentlich ohne uns viel besser können wollten. Und wir nehmen diesen Anspruch, mitgestalten zu wollen, sehr, sehr intensiv war. Das führt aber nicht zwingend dazu, dass das alles immer viel länger dauern muss. Also wir können, wenn wir uns einig sind mit den Vorhabenträgern, unsere Bebauungspläne in einem Dreivierteljahr einschließlich Baugenehmigung abarbeiten. Das heißt, es liegt nicht an dem rechtlichen Rahmen, sondern es liegt daran, wie man ihn ausfüllt und wie bereit ist man vielleicht auch an einzelnen Stellen pragmatisch zu entscheiden. Aber ich finde, man muss bei dieser ganzen Diskussion so ein bisschen diese Überschriftenebene verlassen und sich wirklich einfach die einzelnen Punkte genau anschauen. Und ich habe mich jetzt in den letzten Monaten und Jahren recht intensiv mit dem Thema Standards beschäftigt, weil wir, also es gibt immer zwei Pavlovsche Reaktionen, wenn man sich um das Thema Standards diskutiert. Die erste Pavlovsche Reaktion heißt, man muss sich alle Standards angucken. Damit hat man die Diskussion beendet, weil man kann sich nicht alle anschauen, sondern man kann sich immer nur einzelne anschauen. Und die zweite Pavlovsche Reaktion ist, diesen einen, den ihr euch angeschaut habt, den darf man auf gar keinen Fall verändern, weil der hat eine ganz, ganz wichtige Begründung. Und man kommt aber nicht umhin. Und wenn man sich anschaut, wie die Förderlandschaft in den letzten Jahrzehnten war, dann war die immer darauf ausgelegt, etwas zu befördern, was den Standard erhöht. Einen höheren Energieanteil, eine erhöhte Qualitätsanspruch in der Funktionsmischung, einen erhöhten baulichen Standard durch Holzbau. Also immer wenn man wusste, es wird etwas teurer, hat man eine Förderung ausgesprochen und dadurch haben sich die Standards erhöht. Und ich fände es wahnsinnig spannend. Und Herr Kaltenbrunner hat es eben so ein bisschen gesagt, es ist nämlich wahnsinnig Arbeit, Standards einzusparen. Wahrscheinlich mindestens so viel Arbeit, wie Standards zusätzlich zu machen. Und nicht alle Standards, die wir haben, sind durch irgendeine Verwaltung oder irgendeine Richtlinie. Also einer der wichtigsten, Sie haben es eben angesprochen, der Schallschutz im Hochbau, der ist keine öffentlich-rechtliche Vorgabe, sondern der ist weil die Bauträger halt nachher, wenn sie nicht den freiwillig den erhöhten Schallschutz machen, werden sie nachher vor Gericht gezogen und müssen Schadenersatz zahlen. So, und jetzt muss man überlegen, wie kann man es schaffen, Standards zu reduzieren? Da, glaube ich, sind die Bestandshalter, also Wohnungsbaugesellschaften, die vermieten, die richtigeren Partner als Bauträger, weil die haben mehr Chancen, in ihren Mietobjekten auf reduzierte Standards einzugehen. Und dann muss man denen, glaube ich, Geld geben, damit sie sich mit Architektinnen und anderen Beteiligten auf den Weg machen, einzelne Standards zu reduzieren. Und das fände ich wahrscheinlich eines der spannendsten Förderprogramme, nicht irgendeinen Zusatzstandard zu befördern und dann in Teilen die Mehrkosten wegzunehmen, sondern zu sagen, wer ist bereit, sich darauf einzulassen. Wir haben diese Bad Aibling-Forschungshäuser, wo wir alle hinfahren und die sind wunderschön und ganz toll und die Nagler und Auer haben das wirklich toll gemacht und da gucken wir uns die Aufputzinstallation an und denken uns, wow, das kann ja echt super, aber es macht halt keiner in der Realität. Jetzt fragt man, wie kriegt man das dann in die Umsetzung? Und ich fände es richtig zu sagen, da kriegt eine Wohnungsbaugesellschaft Geld, die ausprobiert, mal 100 Wohneinheiten zu bauen, die weniger Schallschutz, weniger Materialverbrauch, vielleicht eine erhöhte Rissbildung akzeptiert und deswegen die Statik nicht dreifach in Sicherheit auslegt und so weiter. Das fände ich.
Das war das Plädoyer für den Gebäudetyp E.
Ja, ich glaube, dass der Gebäudetyp E noch nicht weit genug durchdacht ist, weil er überlässt es sozusagen systematisch allen. Und das macht einen wirklich großen Aufwand, wenn jeder Vorhabenträger mit jedem Architekturbüro einzeln abstimmt, welche Standards dann vereinbart werden. Weil es muss ja nachher, wenn irgendwas schief geht, muss ja irgendjemand dann zur Verantwortung gezogen. Das heißt, es braucht einen Standard, der einem Vertrag zugrunde liegt. Ich fände es super, wenn es sozusagen ein Gebäudetyp E gäbe mit einem schon standardisierten Modell. Zum Beispiel, es gibt ja den einfachen Schallschutz und den erhöhten Schallschutz. Und der einfache Schallschutz könnte eine Grundlage sein, die man vereinbaren kann.
Genau. Ich möchte zum Thema Bestand nochmal, also Sie haben ja, wir haben es in den Bildern gesehen, einen großen Bestand noch an Kasernen, wo ja auch die Möglichkeit besteht, Bestand zu nutzen, umzunutzen. Wie gehen Sie damit um?
Vielleicht tatsächlich erst nochmal eine Bemerkung, die mir da auf der Zunge brennt. Wir müssen natürlich immer unterscheiden zwischen Standards im Sinne von hohen Zielen, die wir zum Beispiel in städtebaulichen Verträgen vereinbaren etc. Natürlich kann da Verwaltung, aber dann auch nur in Zusammenwirkung mit Politik, Ziele definieren und entsprechend einbringen. Aber Standards, die rechtliche Normen sind, die sind für Verwaltung nicht verhandelbar.
Klar.
Und das ist ja das Kern- und Hauptproblem. Ich sage nur mal ein Beispiel, da werden mir wahrscheinlich hier viele zustimmen. Das größte Problem, was Standards im Sinne von rechtlichen Normen, regulatorischen Rahmenbedingungen angeht, für innovatives Bauen heute, wir haben das Wort Holzbau eben gerade im Raum gehabt, sind Brandschutzstandards. So, jetzt frage ich hier mal in den Raum, wer kann sich vorstellen, dass Brandschutzstandards zurückgeschraubt werden? Ja, und wer kann sich eine Politikerin, ein Politiker irgendwo vorstellen, der oder die das dann öffentlich aushält, wenn das nächste Haus, wo auch immer in der Republik brennt? Das ist doch völlig klar. Das ist eine Spirale, die leider Gottes im Moment ohne Möglichkeit, sie zu stoppen, nach oben dreht. Und zum Thema Konversion muss man ehrlich sagen, das ist ein absoluter Glücksfall, wenn man auf solche Flächen zugreifen kann, weil viele von den Punkten des Dagegens, die wir gerade diskutiert haben, stellen sich an dieser Stelle nicht. Es sind in der Regel Flächen, die schon eine Nutzung hatten, die in der Regel Black Boxes waren für die Stadtgesellschaft. Insofern sind's Quartiere oder sind's Flächen, die relativ viele von diesen Problempunkten ausschalten. Gleichzeitig ist es so, gerade auf solchen Flächen fokussiert sich dann wieder sinnbildhaft alle die Probleme, die wir hier diskutieren. Und da will ich auf diesen zeitlichen Mismatch mal hinweisen. Wir haben jede Quartiersentwicklung, wissen wir alle, sagen wir mit der Gruppe Daumen, dauert mindestens 10 Jahre. Das heißt, wir haben ein Mismatch auf der Zeitachse und auch von Planungsparadigmen. In Darmstadt ist es zum Beispiel so, dass die Konversionsflächen, die wir heute bearbeiten, die kamen in den frühen 2010er Jahren zu uns. Eine Zeit des Planungsparadigmas, wenn ich es mal vergrobt sage, ohne meinen Vorgängerinnen und Vorgängern zu nahe zu treten, da ging es um Wohnungsbau um jeden Preis. Und auf dieses Planungsparadigma auf der Zeitachse der Entwicklung sattle ich jetzt neue Ziele drauf, nämlich insbesondere Ziele von Klimaschutz etc. Und das Ganze in der Kombination, dass es auf einmal Zinsen gibt und Baukosten steigern und da entstehen auch in Konversionsbereichen schlicht Pattsituationen. Und dann kommt wahrscheinlich die Überleitung, das mache ich jetzt mal so geschickt, nämlich zu der Fragestellung, welchen Einfluss hat denn Bodenpreis an dieser Stelle und eine aktive kommunale Liegenschaftspolitik. Aber was ich sagen will, auch in der Konversion ist im Moment nicht alles Gold, was glänzt. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es schlicht und ergreifend so ist, sozial geförderter Wohnungsbau rechnet sich noch. Und frei geförderter halt nicht. Und davon können sich Konversionsflächen kaum entkoppeln.
Das hatten wir gestern schon in einer dieser Fokusgruppen, dass das Bodenthema eigentlich eine Möglichkeit für die nächste Tagung wäre. Weil es einfach so ein großes Ding ist, dass wir nicht erschöpfend behandeln können. Aber ich möchte das gepriesene Ulmer Modell in diesem Zusammenhang nochmal ins Spiel bringen, und zwar auch in die Frage, um was es bedeutet, mit dem Bestand umzugehen, weil, wenn ich es richtig verstehe, heißt es auch, dass ihr irgendwann, dass wieder Sachen an euch zurückfallen oder an die Stadt zurückfällt. Das heißt, ihr habt auch einen Bestand, mit dem ihr arbeiten könnt und auch eine Möglichkeit habt, damit zu planen, wann was wieder zurück an die Gemeinde fällt.
Das ist leider nicht so. Also das wäre schön, aber das Bodenmodell der Stadt Ulm ist die Bereitstellung von Bauland und der Verkauf an Bauland, dann möglichst an die richtigen Akteure zu den richtigen Bedingungen. Und es beinhaltet ein Wiederkaufsrecht mit einer Bauverpflichtung. Und was damit vermieden werden kann, ist die Spekulation mit unbebauten Grundstücken. Das ist schon was wert, wenn man sich manche große Städte anschaut, in denen eben manche Gesellschaften einfach Grund und Boden zum Parken und Geldanlageprinzip nehmen und einfach darauf warten, bis das Grundstück mehr wert ist. Das kann man damit gut verhindern. Was wir leider nicht bisher nicht erfolgreich umsetzen konnten, bis auf ganz wenige einzelne Fälle, sind eben Themen wie Erbpacht oder Erbbaurechtsdinge, die dann vielleicht auch in ein paar Jahrzehnten oder in einem Jahrhundert wieder Zugriffe auf Grundstücke auch ermöglichen. Das hat viel mit der Marktsituation zu tun, vielleicht in Baden-Württemberg, wo man, ohne dass einem das Grundstück gehört, nichts baut. Und eben viele, viele Akteure, die darauf angewiesen sind, dass Leute ihnen die Wohnungen abkaufen, auch da nicht mit diesem Modell zurechtkommen. Es hat ein bisschen was mit dem Erbbaurechtsmodell an sich zu tun. Das wird schlechter beliehen von den Banken. Und gerade im geförderten Wohnungsbau macht das Land Baden-Württemberg inzwischen eine Eigenkapitalquote von 20%, legt es zugrunde. Und wenn dann das Grundstück nur in Teilen an Wert reingenommen werden kann, dann fehlt sozusagen ein wichtiger Bestandteil einfach in der Finanzierung von Projekten. Und muss man auch sagen, unsere eigene kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die brauchen wir eigentlich nicht mit dem Erbbaurecht belegen, weil die haben wir sowieso 100% im Eigentum der Stadt und haben auch in allen vergangenen Tiefdepressionsphasen des kommunalen Haushalts immer dran festgehalten. Es muss keine Ausschüttung passieren, die ist vollkommen selbstverantwortlich wirtschaftlich und sie ist nie verkauft worden. Ja.
Genau. Aber also es gab nie dieses Verkauf des Tafelsilbers, das
ist nie passiert. Und diese, es sind sogar 40%, da dass der kommunalen Gemarkung nicht ein Drittel, die Ulm gehört, hat im Wesentlichen auf die Zukunft gerichtet zu tun. Also es ist nicht eine ein Bestandshaltungsthema. Das macht unsere Wohnungsbaugesellschaft, die dann ähnlich wie sie auch eben stark mit Sanierung, Aufstockung und solche Dinge prüft, aber auch im Moment viel in den Neubau geht. Aber wir machen das nicht im Hinblick auf eine langfristige Erbbaurechtsstrategie. Leider sage ich, ich fände das sehr schön, einfach damit die 5, 8 Generationen nach uns Baudezernenten vielleicht auch im Bestand noch was tun könnten. Ja. Für unsere Arbeit ist es jetzt kein Riesenvorteil, weil das, was wir im Erbbaurecht vereinbaren können, können wir über zivilrechtliche Kaufverträge auch in den Kaufverträgen vereinbaren.
Ein wichtiger Akteur, der auch in dem Vortrag eine Rolle gespielt hat von der Andrea Jürges, sind Genossenschaften oder Baugruppen möglicherweise, die ja mit alternativen Wohnmodellen eine Antwort auf ein paar der Fragen versprechen. Also sie können den Flächenverbrauch reduzieren, Angebote für verschiedene Lebenssituationen, die vielleicht irgendwie helfen, diese ins Stocken gekommenen Umzugsketten etwas wieder zu schmieren, und sie bieten dadurch eben auch die Flexibilität, die angesprochen wurde von Robert Kaltenbrunner. Dennoch sind die meisten dieser Modelle, auch das, was hier gezeigt worden ist, sie sind seit Jahren immer die Leuchtturmprojekte, die keine Breitenwirkung entfalten. Woran liegt das?
Ich glaube, es ist relativ aufwendig für die Baugruppen, sozusagen Baugrundstücke erstmal zu finden, sich dann zu engagieren und dann sozusagen in die Umsetzung zu gehen. Also wir haben im Moment ein Projekt in der Pipeline, wo wir als Wohnungsbaugesellschaft sozusagen so eine Baugruppe dann als Mieter begleiten. Ja. Das ist jetzt nicht das typische Bauherrenmodell, aber es ist natürlich für uns ein interessantes Modell, weil wir versuchen sozusagen auch mit den Interessenten soweit auch die Grundrisse zu entwickeln und auch die Nutzung zu entwickeln und eben dort auch ein besonderes Angebot zu schaffen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und wie gesagt, also aus meiner Wahrnehmung ist es die Verfügbarkeit von Grundstücken. Die Größe ist manchmal ein Thema, weil gerade in Großstädten halt manchmal dann Grundstücke auf den Markt kommen, die viel zu groß sind für Wohnbaugruppen oder viel zu klein. Und insofern gibt es so dieses Dazwischen nur schwierig. Und ich weiß, dass es eigentlich mehr Interessenten gibt als verfügbare Grundstücke.
Möglicherweise auch, also in München weiß ich, sind es unter Umständen auch Bodenpreise, wo man ein bisschen tricksen muss. Und wenn es um Erbpacht geht, auch der Erbpachtzins. Also da gibt es dann schon Dinge, die vielleicht auch wirklich ganz präzise eine Rolle spielen. Aber
ich glaube, man muss da sehr genau differenzieren zwischen Baugemeinschaften und Genossenschaften. Ja. Das sind zwei sehr unterschiedliche Themen, und die Frage ist, welche Ziele man verfolgt. Wenn es darum geht, langfristig bezahlbare Mietverhältnisse zu organisieren, dann glaube ich, können nur die Akteure eine Rolle spielen, die sich an den Gestehungskosten orientieren und nicht am Markt. Die meisten Immobilien in der Immobilienwirtschaft Tätigen orientieren sich am Markt, also an der Nachfrage. Das heißt, eine Immobilie, die im Betrieb immer weniger Aufwand bedeutet, je älter sie wird, führt aber nicht dazu, dass die Miete dann immer günstiger wird, außer bei Genossenschaften oder bei Baugemeinschaften, die sich so einem Modell wie dem Mietshäusersyndikat unterwerfen. Ja? Und da muss man unterscheiden, weil die Baugemeinschaften an sich sind eigentlich nur eine besondere Form der WEG-Bildung. Ja? Ja. Und also ich habe ja 8 Jahre in Tübingen gearbeitet, bin also leidenschaftlich auch Unterstützer des Baugruppenmodells in bestimmten Formen der Stadtentwicklung und in den Inhalten, aber nicht im Hinblick auf das Thema dauerhaft preiswerten Wohnungsbau. Ich habe im französischen Viertel gewohnt, habe genau die gleiche Miete bezahlt wie irgendjemand anders. Nicht nur, weil die billiger gebaut haben, haben sie mir nicht billiger vermietet. Und wenn man die Kaufpreise, Verkaufspreise anschaut, sind die genauso hoch wie im Rest der Stadt. Also Baugemeinschaften sind nicht per se sozial, sondern ein großer Teil unserer Immobilienwirtschaft ist auf den Wertzuwachs ausgelegt. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und deswegen muss man, glaube ich, die Akteure bevorzugen, die sich zum Maxime machen, nicht auf den Wertzuwachs zu legen und auf den individuellen Wertzuwachs. Aber das machen eben nicht so wahnsinnig viele. Weil wenn man die Wahl hat zwischen einer Immobilie, die einen Wertzuwachs beinhaltet, und der Wahl einer Immobilie, die das nicht hat, dann entscheiden sich die meisten für den Wertzuwachs.
Aber es geht ja beim bezahlbaren Wohnraum vielleicht auch um eine Gruppe, die sich diese Fragen gar nicht so stellen kann. Das ist ja eigentlich der Punkt. Da sind wir wieder bei diesen Widerstandssachen, ne? Also für wen wird gebaut und was hat das für Konsequenzen?
Aber das ist einer der Vorteile dieser Liegenschaftspolitik, dass man bei der Auswahl, bei der Vergabe der Grundstücke auswählen kann, welcher Akteur kommt zum Zug. Das würde ich sagen, einer der wesentlichen Vorteile. Die kann man beim Einfamilienhaus nicht so wahnsinnig gut ausspielen, weil da gibt es eigentlich nur ein Modell, nämlich einen Käufer, der mindestens 100.000 Euro im Jahr verdient. Ist ein sozial relativ überschaubarer Querschnitt. Aber gerade im Bereich Geschosswohnungsbau, dichter gemischter Stadt, ist das sehr spannend.
Ich denke, man muss vielleicht auch mal tatsächlich gemeinschaftliche, genossenschaftliche Wohnformen und das Thema bezahlbarer Wohnungsbau, ist ja auch immer eine Frage, was ist eigentlich bezahlbar und für wen, aber das ist jetzt wieder eine andere Diskussion. Na,
es gibt immer die 30% vom Nettohaushaltseinkommen.
Ja, aber tatsächlich sollte man vielleicht diesen Punkt oder die Diskussion über diese zwei Themen ein Stück weit mal beginnen, voneinander zu entkoppeln. Und auch dann mal die Frage stellen, solche Wohnformen, müssen sie oder werden sie tatsächlich quantitativ bedeutsam werden und ist das wichtig? Weil eine Erfahrung aus Darmstadt ist zum Beispiel Lincoln-Siedlung, Konversionsfläche. Da ist es uns gelungen, in der Quartiersmitte etwa mehrere solcher Projekte zu platzieren. Nebenbei bemerkt, unter ökonomischen Rahmenbedingungen heute nicht mehr möglich. Aber damals ist es gerade noch so gelungen. Quantitativ sind es im Verhältnis der Lincoln-Siedlung vielleicht gar nicht die Zahl von Wohnungen, die da entstanden sind, aber diese Projekte sind der Träger des gemeinschaftlichen Lebens heute in dem Quartier. Von dort geht alles aus, was an sozialem Kit dieses Quartier zusammenhält. Und das ist ein Wert, der geht weit über die Fragestellung von bezahlbarem Wohnraum und auch die quantitative Bedeutsamkeit dieser Gruppen hinaus. Und das sage ich in der Verzweiflung, dass es zum Beispiel heute nächste Konversionsfläche in Darmstadt, Ludwigshöhviertel, die aus Lincoln lernen will, ist es unter ökonomischen Rahmenbedingungen im Moment nicht möglich, gemeinschaftliche Wohnformen tatsächlich zu platzieren. Es geht fehl. Und da sind halt die zwei Punkte, immer die Fragestellung, wie funktioniert das von den Konstruktionen her? Da muss man wirklich sehr genau drauf schauen. Aber diese Gruppen brauchen halt auch immer viel mehr Zeit als konventionelle Projekte. Das heißt, Zeit und Geld ist das Thema. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind Kommunen heute oft an der Stelle dann überfordert, auch mit ihren Möglichkeiten. Da muss man drüber nachdenken, wie kriegt man das gefördert über den einzelkommunalen Bereich hinaus.
Das ist ja ein so ein Punkt. Ich meine, dass das eine und das andere sich nicht ausschließen muss, dass es kein Allheilmittel gibt, dass wir eine Vielzahl von Ansätzen brauchen. Ich glaube, das wollen wir nicht in Frage stellen. Aber die Frage ist, was muss denn passieren, dass eine Kommune mehr Möglichkeiten hat, mit dieser Frage umzugehen. Also, weil ein Teil einer Qualität liefern Sie ja doch.
Ja, absolut. Und da will ich dann tatsächlich nach Ulm springen. Und das muss man mal, kann man ja gar nicht genug betonen, wie neidisch wir alle sind. Ja, es ist halt so. Ich meine, in Darmstadt, uns gehört ja noch nicht mal das eigene Rathaus. Ja, also, eine kommunale Liegenschaftspolitik hat, wenn dann nur in den vergangenen Jahrzehnten so funktioniert, dass dann, wenn ich irgendwie den Haushalt beruhigen musste, habe ich noch die letzten Grundstücke verkauft. Das bezieht sich zum Glück nicht auf unsere Wohnungsbaugesellschaft. Also Thema Stadtwirtschaft sind wir bärenstark in Darmstadt, aber kommunale Liegenschaftspolitik nahe null. Und wir bauen solche Systeme jetzt mühevoll auf. Und da kann ich tatsächlich aus der politischen Realität auch nur berichten, das ist eine zähe Arbeit, weil Sie das bei jedem Vorkaufsrecht, was Sie dann mal nutzen, politisch unglaublich zäh für wenige hundert Quadratmeter manchmal begründen müssen. Aber den Weg müssen wir als Kommunen gehen, auf der einen Seite. Und das andere ist natürlich das große Thema der Städtebauförderung für tatsächlich für innovativen, nachhaltig denkenden, für nachhaltig denkende Stadtentwicklung, wo tatsächlich, und ich glaube, das haben Sie in dem Vortrag ganz hervorragend skizziert, die Denkansätze sich verändern müssen, um tatsächlich in innovative Konzepte noch besser reinzukommen.
Ja, und das ist natürlich auch eine Sache, ich meine, von 125 Jahren war bei Ulm die Rede, ich weiß nicht, ob es ganz genau 125 Jahre sind, aber auf jeden Fall sehr viel mehr als eine politische Amtszeit oder sogar eine Lebenszeit eines Menschen ist. Aber was ich jetzt nochmal anschneiden möchte, ist das Thema des Neubaus, das wir ja trotz aller Diskussionen um Abrissmoratorium und 30-Hektar-Ziel ja trotzdem verwirklichen müssen, gerade in so einer Region, wie sie hier ist oder wie sie, Ulm ist ja auch prosperierend, ist, die Hiobsbotschaften häufen sich ja, ne? Neubau bricht ein, er wird wesentlich teurer. Also ich habe mir gestern Abend die Landsendung, in der du aufgetreten bist, mit nochmal angeschaut. Da war die Rede davon, dass im letzten Jahr die Preissteigerung um, ich weiß nicht mehr, 30% betragen hat. Und wie geht man damit um? Der Vorschlag war, ja, oder die Frage, kann man das über Förderung auffangen?
Also die Situation ist tatsächlich total dramatisch. Also wenn ich unsere Wohnungsbaugesellschaft, bin ich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und habe in die Zahlen einen relativ guten Einblick, da muss man sagen, genau das gleiche Projekt, was vor 2 Jahren begonnen worden ist und was mit einer Zielmiete von 12 Euro frei finanziert, was aus meiner Sicht vollkommen eine sinnvolle Miete ist, ja, mit der sehr viele umgehen können. Das gleiche Projekt jetzt gestartet, sind wir bei 17 Euro Miete. Einfach ohne, dass irgendwas an dem Haus verändert, ist einfach nur die jetzige Kalkulation. Und das ist dramatisch, weil das mag für Frankfurt eine Miete sein, die noch in Ordnung ist. Für Ulm ist sie nicht platzierbar auf dem Markt, vor allem nicht für eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Und ich glaube, dass die Bauwirtschaft schon auch sich immer auf solche Veränderungen eingestellt hat. Wir hatten schon mal Zinsen mit 8, 10, 14%. Wir hatten auch schon mal andere Baupreise und so weiter. Und Bauwirtschaft braucht aber Zeit, um sich darauf einzustellen. Also es müssen jetzt vielleicht Gewinnmargen angepasst werden. Es müssen die Grundstückseigentümer merken, dass die niedrigen Zinsen, die in der Vergangenheit auch durchaus zu den hohen Grundstückspreisen mitgeführt haben, weil in einer deduktiven Wertermittlung oder in einem Residualverfahren, wo man sagt, so viel investiert, dann kann ich so viel für das Grundstück geben. Das dauert sicherlich 3, 4 Jahre, bis sich das wieder eingependelt hat. Und das können wir uns nicht leisten, weil wir können es nicht schaffen, 3, 4 Jahre jetzt zu warten, bis die Bauwirtschaft durch einen dramatischen Schock sich so angepasst hat, dass wir wieder bauen können. Und ich glaube, da wird man nicht umhin kommen, auch mit öffentlichen Mitteln reinzugehen, weil ich sehe keinen anderen Weg im Moment. Und da wird man sehr genau aufpassen müssen, wem gibt man Förderungen, weil es natürlich nicht darum geht, jetzt irgendwie bestehende wirtschaftliche Situationen von Baufirmen, Grundstückseigentümern oder Immobilienunternehmen zu erhalten. Aber wir hatten Zeiten, 1970, als die großen Stadterweiterungen, Sie haben es eben angesprochen, auch in Ulm, in Darmstadt auch, in Ulm, im Massenwohnungsbau passiert ist, da waren wir bei 8-10% Kreditzinsen und da gab es Fördermittel in der Größenordnung von 0,5%. Da hat die öffentliche Hand zur Realisierung von gefördertem Wohnungsbau Kredite in Höhe von 0,5% ausgegeben. Hatten damals Laufzeiten für den geförderten Wohnungsbau von 60 Jahren. Das ist, wenn ich heute das irgendeinem Investor erzähle, der fällt tot um, weil wir hangeln uns halt irgendwo zwischen 10, 15 oder 25 Jahren rum. Die ist quasi mit Bezug schon fast wieder aus der Bindung gefallen. Genau. Aber ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, im Moment das Bauen zu erhalten, im Neubau und wahrscheinlich auch im Bestand, wenn solche Dinge tatsächlich auf den Weg gebracht werden. Und das geht leider nicht anders. Da sind wir als Kommune es ist uns unmöglich, solche Themen auf den Weg zu bringen. Das muss eine Bundesregierung machen. Und ich glaube, es ist die einzige Chance. Aber man muss drauf gucken, wer kriegt es. Also welche Akteure kommen in diesen Genuss und für welche Inhalte.
Also das kann ich nur bestätigen. Das geht uns ähnlich im Moment. Wir haben ein Neubauvorhaben, wo wir jetzt die Planung einfach weitertreiben. Aber im Moment wüsste ich noch nicht, wie ich genau eine Miete von 17 Euro überhaupt nur kommunizieren sollte. Und wir landen da auch. Obwohl wir noch nicht mal was für die Grundstücke bezahlen mussten. Also es ist wirklich ziemlich dramatisch im Moment. Wenn ich dann noch energetische Standards sozusagen zugrunde lege, die uns annähernd sozusagen CO2-Neutralität gewährleisten, weil was anderes würde ich versuchen im Moment gar nicht umzusetzen, weil das einfach auch nicht zukunftsträchtig ist, dann landen wir einfach bei einer Größenordnung, die schwierig sind. Das heißt, aus meiner Sicht ist es aber trotzdem gefährlich, jetzt sozusagen sehr viel Fördermittel auf den Markt zu werfen. Also wirklich sehr vorsichtig, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass auch die Kaufinteressenten im Moment extrem zurückhaltend sind. Das heißt, meine Befürchtung ist eher, dass die Mietpreise noch weiter nach oben gehen werden, gerade in diesem Ballungsraum, weil die, die sich vielleicht normalerweise im Moment eine Eigentumswohnung gekauft hätten, auch da Zurückhaltung existiert, weil die Preise und die Zinsen nicht zu den Erwartungen passen. Deshalb parken vielleicht manche sich in einer Mietwohnung. Insofern bin ich da ein bisschen skeptisch und gucke mir die Situation und die Entwicklung an. Und deshalb muss man sich angucken, wo geht wirklich die Förderung hin? Ist es sozusagen ein vergünstigter Kredit? Und wenn ja, wer? Ist es dann jeder Investor? Vielleicht gibt es auch eine gewisse Marktbereinigung. Vielleicht gibt es auch mal wieder Grundstücke, die auf den Markt kommen oder Gebäude, die auf den Markt kommen, die auch eine realistische Renditeerwartung sozusagen und nicht ein Vervielfältiger von 28 oder 32 oder 36 haben. Insofern gucken wir uns eben auch Gebäude an, die auf den Markt kommen und einfach mehr Wohnraum sozusagen platzieren zu können. Aber es ist im Moment eine Situation, die wirklich, wirklich schwierig ist und mit den Zielen, die wir eigentlich alle verfolgen, nicht gut zusammenpasst.
Ja, vielleicht mich da anschließend. Ulmer Wohnungsbaugesellschaft 17, Darmstädter Verhältnisse, rhein-mainische Verhältnisse, steht da eine 2 davor für eine schwarze Null im frei finanzierten Wohnungsbau nicht zu platzieren. Irrsinn. Und da sehe ich eine Gefahr im Moment. Ich bin genau wie der Kollege auch der Meinung, wir dürfen nicht aus dem jetzigen Tal, wir dürfen das jetzige Tal nicht als einen Dauerzustand annehmen. Es wird, die Situation wird sich verändern innerhalb der nächsten 3, 5, 7 und so weiter Jahre. Und wir werden dann zurückschauen und sagen, naja, das haben wir alles überinterpretiert. Aber jetzt werden natürlich auch Entscheidungen getroffen. Und da ist meine große Sorge im Moment, dass wir aufgrund des Drucks der ökonomischen Rahmenbedingungen Entscheidungen treffen, die ähnlich fatal sind wie zum Zeit des Großsiedlungsbaus Ende der 60er, Anfang der 70er und dass wir der sozialen Brennpunktbildung Vorschub leisten.
Aber was sind das konkret für Sachen, vor denen Sie Angst haben?
Ja, so ganz konkret, im Moment ist es unter Darmstädter Verhältnissen, und Sie sind ja nicht so untypisch, es ist nicht rentierlich frei geförderten Wohnungsbau auf den Weg zu bringen. Es ist aber rentierlich, geförderten Wohnungsbau auf den Weg zu bringen, weil wir da sehr, sehr stark reingehen. Wir investieren in den nächsten 3 Jahren weit über 30 Millionen Euro in geförderten Wohnungsbau. Wir haben auch den Turnaround übrigens geschafft in Darmstadt. Seit 2019 fallen weniger Wohnungen aus der Bindung raus, als neu in der Bindung geschaffen werden. Heißt aber auch, dass bei Quartiersentwicklung die Gefahr von der Schaffung von sozialen Ungleichgewichten immens ist aktuell. Und das ist eine Fehlentwicklung, der wir versuchen als Kommune entgegenzusteuern, die aber aus meiner Sicht noch öffentlich ganz wenig diskutiert ist.
Das ist ein Punkt, den finde ich wichtig, also zu sagen, wir stehen jetzt unter einem ganz großen Druck und in der Gefahr, Entscheidungen zu treffen, die wir später bereuen könnten. Gibt es diese Ansicht bei den anderen Podiumsdiskutanten auch? Und wenn ja, welche sind? Also das finde ich schon wichtig, dass wir das als eine Botschaft, was dürfen wir jetzt nicht falsch machen, ja, die wir hier vermitteln könnten.
Also dieses bundespolitische Ziel mit den 400.000 Wohnungen, das ja sehr ins Wanken geraten ist, sozusagen, wäre für mich auch ein Indikator, also der mir Angst macht. Also sozusagen, dass es so wie vielleicht in den 1970er Jahren einfach nur schnell Masse produzieren. und mit den ganzen quasi eingebauten oder immanenten Problemen sozusagen. Und da deswegen bin ich an dem Punkt ein bisschen dankbar, dass die Umstände jetzt so schwierig sind, weil ich fürchte, und das ist, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung, die ist so ein bisschen kontradiktorisch vielleicht zur Politik. Ich finde, auf der bundespolitischen Ebene ist dieses Thema Bauen, Planen, Wohnen sozusagen unterbelichtet. Es ist nur da als Massenphänomen, aber nicht, und deswegen auch dieses Beispiel von Konrad Adenauer aus den 20er Jahren, das hat er gesagt als Oberbürgermeister von Köln. Als Bundeskanzler hat er nichts dergleichen irgendwie bewegt. Und das ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Auf der bundespolitischen Ebene scheint diese Bedeutung irgendwie very old school zu sein und relativ uninteressant. Und es gelingt nicht, sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das bedeutet für mich, also viele unserer Probleme liegen sozusagen zwischen verschiedenen Ressorts. Es gelingt irgendwie nicht, dieses mal zu überbrücken im sinnigen Bilde. Deswegen auch diese Förderpolitiken. Jedes Ressort denkt sich irgendwas aus und ob das zu dem passt, was daneben an passiert oder noch gleich zeitversetzt, das haut irgendwie nicht hin. Also sowas Holistisches, damit sich verständigt. Ich glaube auch, dass es unumgänglich ist, da öffentliche Gelder auch auf Bundesseite einzusetzen, aber die müssten so einem Gedanken folgen, sozusagen über die Ressorts hinweg etwas zu sagen. Und eigentlich ist es auch die fehlende Einsicht, dass das sozusagen das Wohnen der Kitt ist, der die Gesellschaft zusammenhält, in gewisser Weise.
Das ist ja auch schon angesprochen worden, dass es da quasi eine volkswirtschaftliche Dimension gibt, die nicht eingepreist ist.
Ja, aber ich sehe auch niemanden, der sich dafür richtig politisch verantwortlich sieht. Immer nur Teilaspekte. Ja. Sozusagen, das ist auch etwas, dass zum Beispiel die Gewerbeentwicklung irgendwie in den Ressorts irgendwie durchs Raster fällt. Irgendwie ist dafür das Wirtschaftsministerium ein bisschen zuständig, das Bauministerium irgendwie so. Keiner weiß irgendwas. Es ist auch erschütternd, wie wenig so ein hochindustrialisierter Staat wie der unsere Bescheid weiß eigentlich sozusagen in unseren ganzen, also sowas wie ein Gebäuderegister. Was passiert eigentlich wirklich? Wo ist schon investiert worden? Wie sehen die Bestände aus? Ich glaube auch, dass diese 1% sozusagen Sanierungsquote, die überall angegeben wurde, das ist ein Forschungsvorhaben, das wir vor 10 Jahren mal angeleiert haben. Ich glaube, es gibt keine valideren Kenntnisse sozusagen, und alles bezieht sich darauf, ein milliardenschwere Programme sozusagen, das ist wie im Dunkeln tasten. Das, aber wie gesagt, ich spreche eher als Privatperson jetzt hier. Aber das ist ein Grunddilemma. Also sozusagen, und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, in den Kommunen gibt es sehr viel Einsichten über diese Probleme. Die leiden auch darunter. Und dann wird es irgendwie schwierig in der Begleitung auf Länder- und auf Bundesebene. Und ich hatte, ich weiß nicht, ob Glück oder die Besonderheit, ich durfte bei diesem Kanzleramtsgipfel, ich weiß nicht, wann der war, 2019, irgendwie dem Wohnungsgipfel dabei sein. Also dieses hochgradig Zeremonielle war irgendwie und durchchoreografierte, von wegen authentische Stellungnahmen. Aber da waren auch die Ebene der Ministerpräsidenten, die vertreten waren, also sozusagen sprach sich sehr, sehr deutlich für eine Harmonisierung der Bauordnung aus. Namentlich sozusagen auch, was den Förderung Holzbau und sonst was anbelangt. Aber die Erfahrung lehrt, also zumindest nach meiner Wahrnehmung, das ist jetzt 4 Jahre her, es ist nichts passiert. Sozusagen. Und je weiter es wegkommt, sozusagen von den Ministerpräsidenten irgendwie auf die Fachebene, desto mehr Argumente werden hervorgeholt, warum unsere eigene Bauordnung jetzt so besonders ist und warum das nun auf Teufel komm raus gar nicht geht. Und selbst die Musterbauordnung sozusagen will nicht richtig gelingen. Und ich halte das für ein Folklore-Tatbestand des Föderalismus bei uns mittlerweile. Also sozusagen, und ich glaube, man verkauft das als Erfolg, sich gegen irgendwas vom Bund gewährt zu haben, irgendwie sozusagen, dass eine Vereinheitlichung ist. Also sozusagen. Aber jetzt höre ich sogar auf.
Aber, ja. Aber das heißt ja, dass es quasi eine fehlende Kopplung zwischen Kommune, Ländern und Bund gibt. Die Frage ist ja eigentlich, wie muss man sozusagen diesen Wunsch adressieren, sodass es in der politischen Sprache auch ankommt. Also was braucht es dann? Eine Enquete-Kommission? Also was ist dann das, was verschiedene Ressorts zusammenführt, um diese Integralität, die also, wir alle so gerne schätzen.
Irgendwie mehrfach angesprochen worden. Ich glaube auch, man muss weg vom Fördertatbestand nach Gießkanne. Sondern man muss sich darauf verständigen, was will man gesellschaftspolitisch? Und das, also das muss man dann mal verkünden und sozusagen Förderung genau danach aussprechen. Und nicht wie sozusagen Entfernungspauschale oder Kindergeld oder so, einfach alle, jeder, der einen Antrag stellt, sozusagen, sondern gesagt, wenn du das und das erfüllst und das machst, was wir glauben, und das haben wir verkündet, dass das unser Zielbild ist, dann gibt es dafür Geld. Aber das ist unendlich schwierig und das würde auch ein Verwaltungsapparat brauchen, weil wir diese Verrechtlichung, jede Euro, der ausgegeben wird aus der öffentlichen Hand, da muss Rechenschaft darüber abgegeben werden und so. Und da kommen diese ganzen Dinger wieder hoch und das ist ein extrem dicker Balken, den wir da bohren müssen.
Und wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, wenn man sich unter den Brettern, die man hat, erstmal die raussucht, bei denen man eine Chance hat, sie auch zu lösen. Ich glaube, dass die Vereinheitlichung der Bauordnungen vermutlich sinnvoll wäre, aber ein so dickes Brett ist, dass man es wahrscheinlich nicht erreicht und vielleicht sollte man sich erst um andere Dinge kümmern. Ich finde es so beeindruckend, dass wir alle über dieses Digitalisierungsthema sprechen und über die Digitalisierung der Bauantragsverfahren und das wäre nun tatsächlich in jedem Bundesland ein sehr ähnliches Verfahren. Das heißt, das wäre was, wo man meines Erachtens sehr gut von Bundesebene was machen könnte, was passiert. Jedes Bundesland froscht selber vor sich hin. Baden-Württemberg hat in den letzten Jahren ganz wenig gemacht. Da froscht jede Kommune vor sich hin. Jeder versucht sein eigenes Modell. Die Stadt Ulm hatte vor 10 Jahren einen digitalen Bauantrag. Das Produkt ist eingestellt worden. Ich glaube, es war eine Frankfurter Firma, die das angeboten hat. Ist eingestellt worden. Heidelberg ist 2 Jahre vor uns aus dem Programm ausgestiegen. Wir haben vor 4 Jahren dann halt das Programm abgeschaltet, weil wir konnten es nicht mehr bedienen. Wir haben jetzt das von Mecklenburg-Vorpommern gekauft als Stadt Ulm. Baden-Württemberg ist da aufgesprungen und es funktioniert wunderbar, obwohl das in Mecklenburg-Vorpommern für die dortige Bauordnung entwickelt worden ist. Und ich glaube, es macht Sinn, dass gerade... Genau, aber die Baden-Württemberg haben jetzt formell gesagt, wir kaufen das, wir nehmen das, passen es an unser Bundesland. Und ich glaube, es macht schon Sinn, dass man sich anguckt, an welchen Stellen schaffen wir denn schnelle Erfolge. Weil egal, ob das Klimaschutz, Verkehr und so weiter, wir haben so riesen Aufgaben, ja, dass wir uns nicht mit den dicksten Brettern als erstes beschäftigen sollten.
Dann möchte ich jetzt mit Blick auf die Uhr sozusagen das als die begonnene Schlussrunde schon interpretieren, nämlich die Frage, welche Bretter sollten wir bohren? Waren 2 Antworten jetzt noch die 2 fehlenden Antworten. Welches wären die Bretter, die jetzt zu bohren sich lohnt?
Also was wir im Moment machen, ist einfach unseren Bestand angucken, nachverdichten und aufstocken und das tun, was geht und was wir auch bezahlen können und wo wir auch einen Mehrwert schaffen.
Ich will es auch nicht zu weit ausweiten, weil tatsächlich die ersten beiden Schlusswörter und auch das dritte kann ich schon inkludieren und will dem einfach nur 2 Sachen hinzufügen. Ich finde auch, wenn es sehr, sehr dicke Bretter sind, Vereinfachung lohnt, sich damit zu befassen, ja, was regulatorische Rahmenbedingungen angeht. Der zweite Punkt ist, nicht zu rigoros und kategorisch aussprechen, Planungsparadigmen und Ziele. Abrissmoratorium. Entschuldigung. Das klingt wahnsinnig sexy. Aber das sind wirklich Themen, die muss man einzelfallbezogen diskutieren und muss man sich von Objekt zu Objekt anschauen, anstatt ich sage jetzt mal, große Worte zu bilden und Überschriften, die uns dann tatsächlich in der täglichen Praxis einfach nur im Weg stehen am Ende des Tages. Das ist nicht ein Plädoyer gegen die Nutzung von grauer Energie, sondern ein Plädoyer dafür, die Dinge differenziert anzuschauen.
Jetzt war es aber doch ein gutes Schlusswort. Ja, insofern vielen Dank für das Podium hier oben. Es geht ja jetzt weiter mit Diskussionen in den Fokusgruppen, wie Sie es von gestern kennen, durch die Glastüre, links die Räume, links und rechts neues Wohnen in Offenbach mit Daniela Matta, Wohnungsbaupolitik in Ulm mit Tim von Winning und zwischen Vision und Realität Herausforderungen bei der Umsetzung von Planungs-, Klima-, Verkehrs- und sozialpolitischen Zielen in Darmstadt mit Jochen Krebiel und wir kommen dann in einer guten Stunde 20 vor 1 hier nochmal zusammen, um uns gegenseitig sozusagen berichten zu lassen, was in den anderen Räumen passiert ist, bevor es dann in die Mittagspause geht. An das Podium erstmal ganz herzlichen Dank für die engagierte, intensive und teilweise auch emotionale Diskussion. Finde ich, ist wichtig. Wenn man was mit Leidenschaft will, dann gibt es auch Emotionen. Herzlichen Dank und ab in die Diskussion. Applaus